SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
1996, das war das Jahr der weltweiten Teenager-Depression. Millionen von Anrufern bei extra geschalteten Kummertelefonen, Suizidgedanken, existenzielle Krisen. Was war passiert? Es war keine Pandemie, eher eine pandemische Hysterie. Take That hatten sich aufgelöst. Oh mein Gott, das Ende einer Boygroup. Das hat die Welt bis dahin noch nicht gesehen. Nein, noch nicht mal bei den Beatles. Das heute, muss man sagen, vorläufige Ende kam auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. Ein Jahr zuvor ist mit Nobody Else das bis dato erfolgreichste Take That-Album rausgekommen. 6 Millionen Mal hat sich's verkauft und die ausgekoppelte Single Back for Good wurde sogar der erfolgreichste Boyband-Song aller Zeiten. Nobody Else von Take That, das Boyband-Phänomen, die Rivalität der beiden Alpha-Männchen Robbie Williams und Gary Barlow und die Qualität der damals oft belächelten Songs. Das sind unsere Themen. Im Studio begrüße ich aus der SWR1 Musikredaktion Michelle Habermehl.
Hallo.
Und wie ich aus dem Homeoffice dazugeschaltet, Dave Jörg.
Babe, I'm here again.
Hallo, freue mich sehr.
Ich bin Frank König und hier kommt der Opener von Nobody Else. War übrigens auch die erste Single, sure. Vom Take That Album Nobody Else. Eigentlich doch ein absoluter Boyband-Song. Softer R&B, tut niemandem weh. Take That als typisch britisches Aushängeschild dieser Gattung Boyband. Was war das für ein Phänomen und was haben Take That anders gemacht als die anderen, Dave?
Also Take That sind eine sehr europäische Boyband von der ganzen Haltung her und auch was ihr Image betrifft. Es ist eine bunt zusammengewürfelte Truppe. Ja, das Prinzip ist jetzt nicht von den Briten erfunden worden. So künstlich zusammengestellte Bands jetzt ja früher schon gegeben. In den 60ern die Monkees, fast jedes Disco-Projekt in den 70ern war eine Formfleisch-Formation, Bonnie M. zum Beispiel. Aber Take That haben diese Boyband-Idee von den Amis genommen. In dem Fall war das die US-Jungs von New Kids on the Block, die waren das Vorbild. Am Anfang war das der Manager Nigel Martin Smith, der die Eingebung hatte, ich kreiere jetzt mal meine eigene Boys-Truppe, aber ich mache sie britisch oder besser gesagt nordenglisch. Der Take-That-Macher, dieser Nigel Martin Smith, der ist aus Manchester und aus Nordengland kommen auch die Jungs von Take-That. Also er hat sich bewusst gegen so eine London-zentristische Geschichte entschieden, was er sonst ansonsten so im Musikbusiness in Großbritannien passiert ist, rund um London. Und diese Jungs von Take-That, die haben ihren nordenglischen Humor mitgebracht und das waren auch komplett andere Typen aus der Gegend, alles unterschiedliche Charaktere.
Du sprichst es an und da erinnert mich das an eine Bande hier aus dem Südwesten, wo die Rollenaufteilung auch ganz klar ist, an diese Herren hier. Guten Abend. So. Die Mainzelmännchen sind da. Nee, jetzt aber mal ohne Flachs. Das ist ja genau so eine Art von Casting gewesen damals. Ne? Also man suchte verschiedene Charaktere, wie bei den Mainzelmännchen. Da gibt es den schlauen Dad, den Eddie, den Schelm. Ja, das könnte ja auch für Robbie passen. Und so musste halt jeder Typ auch mal dabei sein, Dave.
Ja, dieses Prinzip der unterschiedlichen Typen. Ich habe immer noch diesen Mainzelmännchen-Techno auf dem Ohr. Unfassbar. Das hatte ich völlig verdrängt. Also dieses Prinzip der unterschiedlichen Typen, die der Take-That-Macher Martin Smith da zusammengestellt, das ist eben Projektionsfläche für Mädels, die auf unterschiedliche Typen stehen. Da gibt's halt einen Clown wie Robbie Williams oder Mark Owen, der kleine, sensible, schlaue an der Gitarre, ein echter Musiker und die anderen Typen, ne? Der Athlet, Jason, der Tänzer. Also für jeden ist was dabei und das war auch wichtig für die Zeit. Aber im Fall von Take That muss man auch sagen, die Jungs hatten großen Einfluss auf die Musik, vor allem Gary Barlow als kreativer Kopf, kommen wir auch noch zu. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung, da war Take That vor allem erstmal ein Teenie-Kreisch-Phänomen.
Wir kommen später noch zu diesem Hype und die Hysterie um die Auflösung. Michelle, bei uns gibt's ja insofern Parallelen, als dass ich das Ende der Beatles als kleines Kind erlebt habe und du das Ende von Take That. Und wenn man die Bands auch nicht vergleichen kann so richtig, nachhaltig gewirkt haben beide. Denn für dich haben Take That auch über die vorübergehende Auflösung hinaus eine große Rolle gespielt.
Ja, das ist also wirklich erstaunlich. Und ja, du hast es ja schon gerade angesprochen, als ich war sehr klein. Ich war gerade erst 4, als sich Take That aufgelöst haben. Und ja, also sie haben definitiv eine Rolle gespielt, auch für meine Generation. Und ja, also ich habe zum Beispiel, was ich wahrgenommen habe, also selbst als kleines Kind, war zum Beispiel der letzte Auftritt in Deutschland bei Wetten, dass.
So, ne? Oh ja, da.
Ich glaube, da können sich echt total viele Leute noch dran erinnern, auch wenn sie 4 Jahre alt waren, so wie ich damals. Und das eigentlich Interessante ist aber, dass mein Jahrgang auch später in den Clubs quasi zu der Musik gefeiert hat, als wären wir damals die Teenies zu dieser Zeit gewesen. Und zum Beispiel auch das Musikvideo zu Back for Good, das kennt man in meiner Generation. Jeder kennt diese Szene, als Robbie in seinem Pelzmantel in einem ganz komischen Gang vor dieser Limousine entlangläuft.
Da kommen wir später noch dazu. bevor wir zum
Mega-Hit. Wie kriege ich das jetzt wieder aus meinem Kopf raus?
Bevor wir zum Mega-Hit Back for Good kommen, müssen wir noch über diese Videos reden. Und zwar über beide. Shore und Back for Good. Das war Anfang der 90er ja echt ein skurriles Zeug. Vor allem das Shore-Video, Dave.
Das Video ist total übel. Also das ist ewig lang, 17 Minuten. Und das ist so eine ganze Spielszene vor dem Song. Die Jungs von Take That bereiten da irgendwie eine Party vor. Mark Owen muss babysitten, ein kleines Mädchen, Emily oder so heißt die. Die Band scheint da irgendwie zu wohnen. Das hat mich total an den Beatles-Film Help erinnert, wo die alle auch in einem Haus sind, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Also auch bei Take That macht's keinen Sinn. Gary komponiert am Piano, Jason übt irgendwie seine Tanzschritte, Robbie meckert, weil er Zeug für die Party einkaufen musste, gerade aus dem Supermarkt kommt. Und dann geht diese kleine Emily ins Bett und die Party mit Gästen geht los. Dann gibt's diesen wirklich kruden Übergang in dem Video. Take That, singen und tanzen den Song Shore in schwarzen Netzhemdchen, wo man alles durchsieht. Michelle, du erinnerst dich bestimmt.
Ja.
1995 sind wir da. Es ist unheimlich schlecht, das Video, finde ich. Aber es verrät sehr viel über die Zeit. Die Jungs, die Männer zeigen Haut. Sie sind ganz klar die Sexobjekte, nicht mehr die Frauen oder nur die Frauen. Mhm. Im Grunde eine Gleichstellung zwischen Frauen und Männern auf dem Gebiet dann Mitte der 90er. Es ist das Klischee der halbnackt hüpfenden Jungsformation. Take That sind da die Vorreiter oder Vorturner, müsste ich vielleicht sagen. Sie haben das ein paar Jahre vorher etabliert und in der Zeit gab es viele Nachahmer. Caught in the Act, ne? Diese britisch-niederländische Truppe, ja. Bed and Breakfast aus Deutschland, aus Irland, Westlife und Boyzone. Die waren ein bisschen irisch-katholischer, ein bisschen braver, haben nicht ganz so viel Haut gezeigt. Aber die halbnackten Jungs, das war die Konvention bei Boybands oder Boygroups. Bei Back for Good im Video, da stehen Gary und die anderen im Regen vor alten Autos, gucken verträumt oder traurig, ja, so das Klischee von Boyband-Videos. Mhm. Gerne auch mal mit Zeitlupeneinstellungen dazwischen. Also ich kann mir das heute nur noch mit mehr oder weniger Schmerzen angucken.
Bevor wir jetzt über das Back for Good-Video im Detail sprechen, kommt erstmal der Song. Hier ist er, der größte Boyband-Hit aller Zeiten.
Thank you. guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. Wasn't good,
no, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find,
can't you find
a little room inside for me? Whatever I said.
Back for Good, Take That, ein Mega-Hit und bis heute auch aus dem Radio nicht mehr wegzudenken. War übrigens auch der einzige Top-10-Hit von Take That in den USA, geschrieben von Gary Barlow. Und wenn du eine solche Nummer geschrieben hast, dann ist es schon echt krass für einen Musiker, denn der Song spielt ja quasi lebenslang Tantiemen ein. Aber Gary Barlow ist natürlich auch sonst ein mega erfolgreicher Komponist. 2000 in Worten, auch 2000 Songs hat er geschrieben und eine Menge Hits waren auch dabei. Das ist eben auch ein Teil von Take That. Das sind einfach große Musiker und Komponisten dabei. Dieses Hupfdohlen-Image, das ist einfach falsch, Dave.
Hupfdohlen, nee, das würde es zu stark reduzieren. Also Gary Barlow muss man ganz klar als treibende Kraft bei Take That hervorheben. Er ist einer der talentiertesten Songwriter Großbritanniens. Er ist von Anfang an die kreative Kraft bei Take That gewesen. Alle entscheidenden Hits, Welthits wie eben gehört Back for Good oder Patience oder Babe, I'm Here Again. Ach, toll. Die sind alle von Gary Barlow am Piano geschrieben worden. Er steht auf der Bühne, seit er 11 ist, hat als Teenie jahrelang in Arbeiterkneipen oder Kulturzentren sich die Sporen verdient als Künstler. Und das in den 80er Jahren alleine am Keyboard, am Mikro, bei den nordenglischen Arbeitern sicherlich nicht so ein leichtes Vergnügen gewesen. Ja. Aber all das hat er gemacht und all diese Erfahrungen und das Talent, ne, dass er, das hat er bei Take That reingebracht. Ohne Gary Barlow hätte die Band die kreative Kraft gefehlt und die Tanzschritte, ja, das sag ich mal, die sind nur die Verpackung gewesen für ihn. Heute kann er drüber grinsen, aber in den 90ern hat Gary Barlow auch das Produzieren erst so langsam gelernt. Davon profitiert er in den letzten 10 Jahren seiner Karriere sehr stark. Ja, und die Hupfdohlen, man musste das eben machen als Boyband damals.
Mhm. Wir haben ja eben schon mal kurz angerissen, auch zu Back for Good gibt's ein Video. Nicht ganz so skurril wie das von Shore, aber modisch höchst auffällig. Seltsame Mäntel und Mützen, heftiger Filmregen, ein paar Oldtimer, Michelle. Aber das Video ist nicht nur modisch interessant, es zeigt auch ganz gut die Rollenverteilung in der Band.
Ja, total. Also ich finde einfach so, Gary Barlow schaut schmachtend in den Regen und man sieht ihm vor allem 1 an. Ich nehme meine Rolle hier ernst. Ne? Also auch Dave, was du gerade gesagt hast, so er ist der kreative Kopf der Band. Und es ist irgendwie so sein Musikprojekt, sein Baby. Und so der Rest der Truppe macht einfach Quatsch und schmeißt ihn in den Regen und zieht Grimassen. Und die nehmen diese ganze sehr kitschige Szenerie halt auch so ein bisschen aufs Korn, habe ich immer das Gefühl. Und die haben einfach Spaß miteinander. So, und der Einzige, der da so ein bisschen außen vor ist, ist Gary. Und ich interpretiere das Ganze eben so, dass er so ein bisschen der Erwachsene der Truppe ist. Ne? Man sieht so richtig, das ist sein Musikprojekt. Er übernimmt Verantwortung dafür. Und die anderen vier, die sind halt einfach gerne mit auf diesen Zug aufgesprungen und ja, haben einfach vor allem Spaß zusammen. So, und Jason und Howard waren ja früher Breakdancer und die haben da drin ja zum Beispiel einfach eine Riesenchance gewittert, so aus diesem alltäglichen Tanzgeschäft auch rauszukommen und mehr Bekanntheit zu erlangen. Und was für die zwei als Tänzer zum Beispiel jetzt auch wunderbar funktioniert hat, das hat eben für Robbie als Sänger eben nicht so gut funktioniert. Das war ja das Problem, nämlich auch mal alleine im Mittelpunkt zu stehen mit der Stimme, ne?
Ja, hat ja nicht so oft die Chance bekommen, ein Lead-Vocal zu singen, also die Hauptgesangsstimme zu übernehmen. Das lag meistens bei Gary, weil der halt auch die großen Hits geschrieben hat.
Es war ja das letzte Video, in dem Robbie Williams aufgetreten ist. Dann haben wir jetzt die Alpha-Tierchen zusammen, also Gary und Robbie. Und das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Michelle, du hast es schon angesprochen. Dave, du hast ja gerade mit Gary Barlow gesprochen. Erzähl mal über diese Rivalität.
Nee, das konnte damals nicht lang gut gehen. Das hat mächtig geknallt zwischen denen. Gary Barlow, der war der Bastler, der Handwerker, der Perfektionist und Robbie, der impulsive Entertainer, der, wie Michelle gerade angedeutet hat, auch mehr ins Rampenlicht wollte. Aber an Songs hat Robbie allenfalls mitgeschrieben. Vorhin haben wir Shure gehört, hat er ein bisschen dran mitgewerkelt, aber ansonsten war Gary der Hauptsänger, Songschreiber und der Kopf der Truppe, so ein bisschen der Papa-Schlumpf, wenn ich das mal so ein bisschen despektierlich sage.
Einzelmännchen-Schlümpfe, wo sind wir denn hier?
Ja, genau. Vielleicht fällt uns noch eine andere Metapher dazu ein. Das hat natürlich auch dann zu Eifersucht geführt, hat Robbie in so eine Rollenkrise gesteckt. Und Gary hat auch angedeutet, er hat auch oft bevormundet und zu viel kritisiert, also von Gary Richtung Robbie. Und Robbie Williams sieht es heute ein bisschen entspannter, dass Gary Barlow bei Take That der Chef war. Oder Robbie sagt, er war der Papa, der erfahrene Staatsmann, der große Bruder. Hier, so hat er das erzählt.
Yeah, he is dad. He's the older statesman, he's the older brother. I think that I would probably go to the grave seeking his approval. We've both created separate things that have import. And because of that, we can relax and just enjoy each other's company and enjoy each other's talent too.
Also heute sagt Robbie Williams, ich würde heute immer noch zu ihm gehen, zu Gary, und würde seine Anerkennung suchen oder mir grünes Licht von ihm holen. Er war der Papa, der erfahrene Staatsmann, der große Bruder. Und heute verbringen sie gerne wieder Zeit zusammen. Aber das dann Mitte der 90er, wo wir bei Take That ja bei unserem Meilenstein gerade sind, war das eine sehr angespannte Lage. Robbie war seine Rolle nicht genug. Gary hat alles bestimmt, hat Robbie Druck gemacht und ihm öfter gesagt, ich bin enttäuscht von dir. Und im Interview hatte Gary Barlow uns gesagt, das ist so was, dass ich bereue in den 90ern. Ich bin der Krieger in der Band gewesen, der Perfektionist. Das hat uns erzählt.
You know, I'm not really a very regretful person, but the one regret I have of the 90s is that I didn't really enjoy it. And I took it all very seriously. You know, I was the worrier in the band. I was the one who was always, you know, trying for perfection, I guess. And everyone else must have felt that pressure from me. So, you know, I spend my life apologizing for things I've done. But, you know, it's one thing making the experience less for yourself, but it's, you know, it's not nice when you do that for others. So it's a shame that he felt like that.
Also es ist eine Schande für mich, wenn Robbie sich damals schlecht gefühlt hat wegen mir. Gary Barlow tut das heute noch leid. Die beiden haben sich ja schon lange wieder versöhnt, seit Mitte der 2000er Jahre. Aber die haben sich praktisch 10 Jahre oder so mit dem Hintern nicht angeschaut. Das war eine sehr ernste Sache. Und mit ausgelöst hat diese ganze Krise auch Noel Gallagher von Oasis. Der hat noch gelästert über den dicken Tänzer von Take That. Gemeint war Robbie Williams. Und Robbie war am Boden zerstört und wollte dann schließlich Mitte der 90er raus aus der Band.
Wie war das denn für dich, Michelle? Wie sind die Typen, diese beiden Alpha-Tierchen für dich rübergekommen?
Ja, also eigentlich genauso wie das, was wir schon vorhin angesprochen hatten. Es waren irgendwie Alpha-Tierchen. Ich glaube, es ist einfach auch so, das hat man schon oft gesehen so in der Musikgeschichte. Zwei Menschen, die eine tolle Stimme haben und ein gutes Selbstbewusstsein darüber haben, das funktioniert einfach oft nicht gut. Und ich muss sagen, dass sie sich 10 Jahre lang nicht mehr angeguckt haben, nachdem beide irgendwie Drogenprobleme hatten, depressiv waren, das ist absolut verständlich. Ich finde es bewundernswert, dass sie es wieder geschafft haben, miteinander zu sprechen. Und damit sie auch gerade wieder zu Corona-Zeiten jetzt halt auch wieder quasi so eine Art Homeoffice-Konzert nochmal gegeben. Also das finde ich echt erstaunlich, dass man eben nach so einem Welterfolg, nachdem man sich so bekriegt hatte und so weiter und so fort, dass man dann noch die Stärke besitzt, von beiden Seiten zu sagen, komm, wir versöhnen uns jetzt wieder. Also so sehe ich das Ganze.
Ich fand das auch sehr witzig. Robbie und Gary haben 2005 rum muss es gewesen sein, so die erste öffentliche Annäherung gehabt mit der gemeinsamen Single Shame, einem Duett. Und da haben sie das Video so ein bisschen auf Brokeback Mountain, also diese beiden schwulen Cowboys, ne, in dem Ang Lee-Film, haben sie so ein bisschen nachgestellt und haben so ein bisschen mit Homoerotik kokettiert, sind dann auf so einen Felsen gestiegen und sah so aus, als würden sie runterspringen. Und kurz vor dem Sprung winken die beiden ab, so, ich glaube, wir sind zu alt für so einen Scheiß. War sehr lustig.
Wir sollten mal kurz reinhören in Shame, hier ist es.
There's three versions of this story, mine and yours, and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame.
Shame, der Versöhnungssong von Robbie Williams und Gary Barlow. Mensch, dass der Robbie Williams dann aber so eine Weltkarriere hingelegt hat, das konnte man nicht ahnen. Oder war das Take-That-Fans damals klar, dass der so durchstarten würde, so eine Bühnenpräsenz haben würde?
Ich finde das super spannend, weil es ihm nämlich keiner zugetraut hätte. Niemand. Dass ausgerechnet der Clown der Band eine ganz schnelle Karriere macht und zum absoluten Stadion-Superstar werden würde. Ich habe auch Robbie gesehen. Und wenn dann 30.000 Leute im Stadion Angel singen, ja, dann geht das einfach nur unter die Haut. Er ist ein unfassbarer Entertainer. Und damals wäre er der Letzte in der Truppe, dem man das zugetraut hätte. Vor allem, weil man seinen Ausstieg auch so als Aufgeben gewertet hat. Und das hat ja auch eine ganze Weile gedauert. Man hat ihn ja gar nicht ernst genommen. Bis dann die Erfolge kamen. Und dann war die Sache natürlich anders.
Michelle, Robbie hatten wir jetzt, dann müssen wir aber auch noch auf Gary Barlow auf jeden Fall eingehen, der ja auch sich nach Take That, nach der Auflösung, eine Krise genommen hat.
Nach dem Ausstieg von Robbie Williams und dem Aus von Take That litt Gary Barlow ganz stark an Essstörungen, ja, wurde depressiv, machte sich natürlich massig Vorwürfe und auch er hatte es dann ja auch letztendlich dann wieder geschafft, aus dieser Krise rauszukommen. Und
aber hallo.
Ja. Aber sowas von und ist mittlerweile eine der besten britischen Songwriter überhaupt, wurde auch von der Queen ausgezeichnet mit einer der höchsten Auszeichnungen, die man letztendlich bekommen kann, OBE. Und schreibt eben mittlerweile Songs unter anderem für Blue, Atomic Kitten und auch für Shirley Bassey.
Und Gary Barlow hat sich insbesondere nach 2010, also da gab es dann die Wiedervereinigung Take That und von da ging es wirklich sowas von steil bergauf. Am Anfang waren die Solo-Erfolge nur ganz zahm und dann kam die Krise, aber er hat dann die Schlussfeier der Olympischen Spiele in London hat er mit Take That begleitet, dann hat er das diamantene Kronjubiläum von Queen Elizabeth II. Da hat er praktisch dieses Popkonzert mit 50 Acts drumherum hat er organisiert. Und seine Solo-Karriere ging parallel zu Take That wirklich ganz, ganz weit nach oben. Und eines der Highlights für mich, er hat auch ein Duett mit Agnetha von ABBA gesungen für das Album A. I Should Have Followed You Home. Und das ist eines der schönsten Liebesduette, die in den letzten 20 Jahren aufgenommen worden sind. Also das sind ganz viel und er ist heute ein Superstar. Also das ist ganz seltsam. Robbie, da ging es ganz steil bergauf. Bei Gary ist es umgekehrt gewesen, da ging es erst ganz steil nach unten, nach Take That. Und er hat sich dann langsam wieder rausgekämpft, auch von seinem Übergewicht, auch mit Hilfe seiner Frau, der seit Anfang der 2000er verheiratet ist. Heute ist er topfit, sieht mit knapp 50 so toll aus wie nie und ich bin so neidisch.
Es ist ja schon Tradition hier im SWR1 Meilensteine Podcast, dass wir immer auch nach guten Coverversionen von Hits suchen. Back for Good wurde ziemlich oft gecovert, aber keine Version ist so lustig wie die vom Comedy-Duo Badesalz. Das war live auf der Bühne ein absoluter Höhepunkt im Programm von Badesalz, inklusive alberner Mäntel und Mützen, eigentlich wie im Original. Wir empfehlen auch das Video dazu, das ist urkomisch und die Mäntel werden natürlich auch als Instrumente benutzt. Hier sind sie, Badesalz mit Back for Good.
Want you back, I want you back for good. Whenever you're wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, I want you back for good. And we will together. This time is forever. We will fight and forever we will be so complete. Our love, we will never be uncovered again.
Ich bin eben echt zusammengebrochen.
Es ist unfassbar. Back for Good in der A Cappella-Version von Badesalz. Großartige Coverversion, Dave. Du hast letzte Woche mit Henny Nachtsheim von Badesalz gesprochen, eigentlich wegen einem ganz anderen Thema, aber du hast ihn natürlich in Vorbereitung auf den Podcast auch nach dieser Version gefragt.
Ja, ich habe gefragt, sag mal Henny, ihr habt ja Back for Good auf die Schippe genommen und meine Frage war, weil ihr den Song doof fandet?
Nein, wir haben den persifliert, weil wir den so mochten. Wir haben überhaupt die ganzen Songs, die wir gecovert haben als Badesalz, da gibt es ja eine ganze Reihe mit der deutschen Übersetzung oder eben auch mal einfach englischsprachig, aber eben auf eine andere Art und Weise, haben wir immer nur dann gecovert, wenn wir die Songs gut fanden. Also an die Songs, die man nicht mag, zu covern oder so, macht eigentlich keinen Spaß. Das bringt's gar nicht.
Ja, weil Take That waren ja in den Jahren als Boyband für Kerle jetzt nicht so das, was man gehört hat, was man zugegeben hat, dass man mochte. Aber ihr habt trotzdem vor Gary Barlow als Songwriter einen Hut gehoben.
Ja, der Song ist einfach, ich meine, wenn ich den heute höre, der läuft ja immer wieder mal im Radio und ich höre den wirklich gerne. Also ich finde, und der hat auch total Spaß gemacht für uns, den so zu interpretieren. Wir haben den ja quasi a cappella interpretiert. Wir haben ja nur auf diese Mäntel gekloppt, die wir anhatten, diese Plastikmäntel, diese braunen und haben dann auf die Brust gehauen und haben damit den Rhythmus erzeugt. Wir haben das zum Beispiel mal bei einer Goldverleihung in Kiel, haben wir das in der Ostseehalle vor 11.000 Leuten gemacht. Nur a cappella, wir beide vorne im Scheinwerferkegel und diese Nummer gemacht und da war die Hölle los. Der Song bringt halt eine unglaubliche Qualität mit. Und dann, wenn man da noch ein bisschen was so macht wie wir, ein bisschen albern auch damit umgeht, aber trotzdem immer noch mit genügend musikalischer Hochachtung, dann ist das gut.
Also ihr hattet da keine Probleme mit zu sagen, wir fanden Take That gut.
Na, überhaupt nicht. Also sagen wir mal, natürlich hat man immer, fanden wir als Jungs oder als Männer, fanden wir natürlich Boygroups affig. Ja, ist doch klar. Also alle, vor allem, wenn die Mädels auf die Typen gestanden haben, fanden wir sie erst recht affig. So, allein schon aus Eifersucht oder Neid. Aber trotzdem muss man sagen, dass Take That und auch die Backstreet Boys tatsächlich ein paar echte Perlen auch da kreiert haben und komponiert haben. Und deswegen muss man anerkennen.
Da spricht ja ganz viel Hochachtung raus, Dave, ne?
Ja, das hat mich auch überrascht. Ich hätte gedacht, naja, dass so das Affige, was sie auf die Schippe nehmen wollten von Take That und dem Boyband-Image, dass das so der ausschlaggebende Punkt war, dass es aber eine große Hommage auch an den Song war, an die Qualität des Songs war. Das hat mich überrascht.
Ich finde, man hört es denen auch richtig an, dass die sich anstrengen mussten, falsch zu singen, weil man merkt so richtig, die hatten da richtig Freude dran, diesen Song zu singen, und die haben jetzt richtig gut intoniert, und man hat so richtig gemerkt, die müssen
ja, das können grad, die.
Ja, aber hallo.
Ja. Also ich meine Gerd Knebel und Henny Nachtsheim, das sind meine hessischen Heroes, ne? Henny Nachtsheim, ehemals Rodger Monotons, und Gerd Knebel von Flatsch, das waren die besten hessischen Bands, die es jemals gegeben hat, und da würde ich jederzeit die Hand für ins Feuer legen. Aber du hast recht, Michelle, man hört denen das Können an.
Ja, total. Also die haben sich richtig angestrengt, dass es irgendwie schief und lustig dann klingt.
Genau. Das ist nämlich die große Kunst, etwas lustig zu machen und trotzdem perfekt und dann so haarscharf vorbei, dass jeder merkt, okay, das ist eine Persiflage. Also ja. Es ist wirklich ganz großes Kino.
Ja, total.
Und natürlich die Mäntel. Das darf man nicht vergessen. Mäntel und Mützen, also gucken Sie sich einfach das Video nochmal an. Wir haben ja hier nur einen Audio-Podcast, aber gehen Sie mal auf einschlägige Videoportale und schauen Sie sich das an. Und hier geht's jetzt weiter mit der Albumversion von Never Forget.
We've come a long way, but we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times. But remember this, been on this path of life for so long. Feel I've walked a thousand miles. Sometimes stroll hand in hand with love. Everybody's been there. With danger on my mind, I would stand on.
Take That mit Never Forget in der Albumversion. Man muss das so betonen, weil es eben auch die Single gab, und zwischen diesen beiden Aufnahmen liegen klangliche Welten, Dave.
Ja, und das liegt an einem Produzenten, der über die Originalversion, die wir gerade gehört haben, nochmal drüber gegangen ist. Jim Steinman. Und da werden jetzt Fans von Meatloaf und Bonnie Tyler sagen, ha, das ist doch der Mann, der diese ganzen Bombast-Sounds auf Bad Out of Hell und Total Eclipse of the Heart und sowas gemacht hat. Diese wagnerianischen Rock-Epen mit diesen ganzen Chören drin und dem Mehr ist mehr. Und das hat Jim Steinman auch mit der Single von Take That gemacht, also mit der Single-Version. Die haben Take That dann rausgebracht. Und ich habe das mal zusammengeschnitten, so auf 2 Minuten, mal den Anfang und das Ende, wie das dann geklungen hat.
So high, and we've looked each day and night in the come a long way, but we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times, but remember this. Been on this path of life for so long, feel I've walked 1,000 miles. Sometimes stroll hand in hand with love. Everybody's been there.
Never forget. In der Single-Version. Sag mal, die Nummer ist ja eigentlich eine ganz andere als die auf dem Album.
Also, ja, total. Mit Kinderchören, ja, mit großen Chören, mit Orchestereinlagen. Also ich glaube, es war der Versuch, am Ende von Take That den amerikanischen Markt damit so ein bisschen zu knacken.
Ja, okay.
Und Back for Good war ja auch eine erfolgreiche Single und die war, glaube ich, in der Chronologie schon raus, so dass man da versucht hatte, nochmal irgendwie mit einer etwas, ich sag mal, weniger subtilen Produktion, was die Amerikaner ja durchaus mögen,
ja,
da nochmal zu punkten. Jim Steinman hatte aber witzigerweise die Band nie getroffen. Das ist irgendwie nur so über Verschicken von Festplatten, waren schon Festplatten damals, nur so gelaufen, dass man das einfach in Auftrag gegeben hat. Und er hat einen Credit auf dem Album, aber es ist eigentlich die Single-Version, die er dann sozusagen klangtechnisch beeinflusst hat, Jim Steinman. Großartiger Produzent aber.
Unbedingt. Und wir machen hier weiter mit Holding Back the Tears.
I seem to keep losing track of time and how long it's been since I last had you near. Been a painful road to a door that's closed. Been a gamble that I knew I couldn't win. Been a lonely conversation to this photograph of you. In the mirror there's a sign I must give in. So I'm not holding back the tears anymore. Trying to escape the heartache, trying to escape emotion. No, I'm not holding back the tears anymore. Yesterday's my memory, reminding me of all the times that I depended on you. Enjoy spending time on my own here, watching the jaded people pass. Now here I am sharing their pain and the lonely tears, and walking a road of broken glass.
It's never been easy.
It's a constant fight to get through each day and night. It's a war between the present and the past.
Between the present and the past.
And the face that's in your mind every time you close your eyes. What's the reason? What's the answer? How long will this last? So I'm not holding back the tears anymore. I'm trying to escape the heartache. I'm trying to escape emotion. So I'm not holding back the tears anymore. Yesterday's my memory, reminding me
Holding Back the Tears, die Tränen zurückhalten. Was eine gute Überleitung, denn das war vielen Fans 1996 nicht möglich. Vor allem die weiblichen Fans im Teenageralter haben sich förmlich reingesteigert in einen globalen Verlustschmerz. Was war da los? Wie ticken Mädchen da mit 13, 14 oder 15, Michelle?
Ja, also wenn ich jetzt eine Psychologin wäre, könnte ich dir definitiv dann so eine dezidiertere Aussage machen. Aber ich kann jetzt mal auf meinen persönlichen Grundlagen sozusagen basierend sagen, was ich denke, was da los ist. Also ich meine, eine Sache ist natürlich ganz klar und die wird bei euch Jungs nicht anders gewesen sein. Da fängt man natürlich an, sich zu verlieben, ja, und die Hormone schäumen über. Und ja, letztendlich, man muss sich nur dieses Cover hier anschauen von Nobody Else. Ich habe es auch gerade in der Hand hier. Hat übrigens 34,99 Mark gekostet. Und
Oh, teuer damals, ist teuer.
Gell, habe ich irgendwie auch gedacht. Ich hätte ja bei einer Doppel-CD so viel vermutet. Naja, jedenfalls, da sind ja so 5 Cans drauf, also wie Barbie und Ken. Und die werden ja schon so inszeniert, so nach dem Motto, das sind die Traummänner, in die ihr euch verlieben müsst. Also man hatte schon mehr oder minder keine andere Wahl, außer sich da so zu verlieben. Und sich darauf einzuschießen, dass das die Männer sind sozusagen. Und was natürlich auch ein ganz großer Aspekt dabei ist, ist bestimmt auch diese Gruppendynamik. Und es gab ja riesen Fanclubs und die haben sich dann ja auch in Scharen vor den Hotels und den Konzerthallen getummelt. Und als Jugendliche lässt man sich da doch dann besonders gerne von allen drumherum mitreißen. Und wenn quasi alle einem klar machen, das sind die Männer, für die es sich lohnt, die Beine in den Bauch zu stehen, dann bleibt man doch auch da stehen. So, und das Ganze hat ja unter anderem dann auch zu guter Letzt dazu geführt, dass nach der Trennung von Take That ja massenweise Anrufe von total schockierten Fans dann eingegangen sind bei Seelsorge-Hotlines. Und manche Fans haben sogar ja von Suizidgedanken gesprochen. Und bei der Bravo sind übrigens auch tausende von Anrufen eingegangen. Und man hat ja sogar extra Notruf-Hotlines eingerichtet, um dann für die jungen Menschen dann da zu sein. Um dann halt mal wieder jetzt auf diesen ersten Punkt zurückzukommen. Das waren einfach junge Menschen, die total verliebt waren und quasi wie eine Art Trennungsschmerz durchgemacht haben. Mhm. Und für viele war das ja quasi so mehr oder minder die erste Trennung, die sie durchlebt haben. Und das nimmt man natürlich dann als besonders intensiv wahr. Und das musste natürlich ernst genommen werden. Deswegen kann man rückblickend eigentlich nur von Glück sprechen, dass dann noch zusätzliche Seelsorgenummern eingerichtet wurden.
Und das ist wirklich, wie du sagst, eine sehr ernste emotionale Krise dann. Also natürlich, also ich war Anfang 20, habe das auch ein bisschen belächelt. Aber so darf man das nicht sehen. Auch Eltern wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen.
Ja, total. Und deswegen, also ja, ich habe dann quasi mal so quer gelesen und da ging einfach dann immer draus hervor, dass das wirklich sehr, sehr ernst genommen wurde und dass das eigentlich auch das ganz wichtige Signal war, zu senden, so, okay, wir nehmen euren Schmerz, diese Trauer ja sogar, also man spricht ja wirklich von Trauer bei den Take That Fans, wir nehmen das ernst. Und ich glaube auch nur dadurch konnte man das dann einigermaßen irgendwie wieder sozusagen glattbügeln, dass es da wirklich nicht massenhaft zu Suiziden kommt.
Aber ist es nicht eigentlich so, dass da auch vielleicht das Musikbusiness sich mal fragen muss, wenn man sowas so inszeniert, dass es also wirklich designermäßig darauf ausgelegt ist, Menschen im Teenageralter den Kopf zu verdrehen, dass da auch eine gewisse Verantwortung dahinter steckt? Das ist ja wirklich ein weltweites, ernstes Phänomen gewesen, wo man Menschen wirklich in seelische Krisen gestürzt hat.
Ja, total.
Absolut. Ja. Ich gebe dir recht, dass da hätte man die Musikbranche auch in die Verantwortung nehmen müssen. Und die haben ja als Take That dann durch die Trennung von Take That dann ja später da so ein Vakuum entstanden ist, sind ja alle, die ein ähnliches Produkt anzubieten hatten, ne, allen voran die Backstreet Boys, die sind ganz klar in diese große Lücke gesprungen und da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Also für die Musikindustrie war das eben nur der Verlust eines Produktes. Und dass dann so ein bisschen, ich sag das jetzt mal so despektierlich, Kollateralschaden entsteht, da hat man sich, glaube ich, nicht so viele Gedanken gemacht. Man hat das nicht wirklich ernst genommen.
Und wisst ihr, was ich halt einfach auch so dazu denke, ist einfach auch, früher gab es quasi, war der einzige Zugang zu den Bandmitgliedern die Medien, also die Zeitungen und Viva, Bravo und so weiter und so fort. Und mittlerweile haben wir halt Social Media und ich glaube, die Jugendlichen haben sich damals total in dem Kontakt zu ihren Idolen beschnitten gefühlt, dass sie wussten, okay, wenn jetzt aus ist, dann heißt es also, ich kriege keine Neuigkeiten mehr von denen, ich kriege keine neuen Songs mehr von denen. Meine ganze Euphorie ist quasi wie weggeblasen und ich habe keine Möglichkeit mehr, in Kontakt mit denen zu treten. Ich glaube, das ist wiederum, also es ist so, so ein bisschen meine Theorie dazu. Ich frage mich nämlich manchmal, würde das heute mit Social Media wieder so passieren? Weil da haben wir immer noch so das Fenster wie zum Beispiel Instagram, dass man da sich immer noch Infos einholen kann und eine Form von Kontakt sozusagen noch eben hat zu der Person.
Das ist ein super spannender Aspekt. Man kann ja dann eben mit den einzelnen Mitgliedern sozusagen zumindest scheinbar in Kontakt sein dann sich vielleicht auch Trost holen. Ja. Lass uns jetzt zum Schluss nochmal zurückschauen. Wenn wir das Album hier bei den Meilensteinen besprechen, dann impliziert das ja schon die Bedeutung. Trotzdem die Frage, was bleibt von Take That? Was bleibt von diesem Hype, Michelle?
Definitiv ein Jahrhundertsong, Back for Good, ganz klar. Solange meine Generation noch lebt, wird dieser Song einfach nie alt. Egal, ob man ihn gemocht hat oder nicht, er ist definitiv ein Riesenohrwurm und jeder kann ihn mitsingen. Und was auch bleibt, sind zwei unfassbar starke Sänger und Musiker, also die Popmusiklandschaft wirklich enorm mitgestaltet und beeinflusst haben, ob nun als Songwriter oder als Entertainer, beides. Und das ist schon wirklich ganz schön stark, ja.
Dave, und auch du wolltest dringend noch was loswerden zur Bedeutung von Take That.
Ja, ich möchte mich hier als Mann, als Kerl mal dazu äußern und ganz klar sagen, Jungs, es ist okay, wenn ihr Take That oder eine andere Boyband gut findet. Es ist egal, welche sexuelle Orientierung jemand hat. Entweder euch gefällt die Musik oder nicht, das ist das einzige Kriterium. Deshalb oute ich mich jetzt mal hier als Take That Fan und zwar als später Fan. Als ich Anfang 20 war, Mitte der 90er, da gingen die gar nicht, sage ich auch ganz, ganz deutlich und offen. Obwohl ich gern ausgesehen hätte wie Mark Owen. Aber als die 2010 wiedergekommen sind, die Musik und die Texte Erwachsener geklungen haben, Robbie Williams und Gary Barlow ja vorher schon und zwischendurch auch solo wirkliche Geniestreiche vom Stapel gelassen haben, bin ich da so nach und nach auch an das alte Material und an Take That selbst rangeführt worden. Also ich kann jetzt die alten Sachen genießen. 2019 habe ich Take That auch in der Frankfurter Jahrhunderthalle gesehen. Und es war wirklich sensationell, es war eine super Show. Also auch diese Dance-Moves aus den 90ern haben die Jungs bei den alten Hits mit einer Selbstironie hingelegt. Das war echt klasse, so nach dem Motto, ja, wir sind bald 50, aber ist uns doch egal, es macht trotzdem Spaß. Und nach all dem sage ich, ja, ich liebe Pink Floyd, ja, ich liebe die Beatles und Supertramp, Manfred Mann's Earth Band, Genesis, Depeche Mode und ABBA und all diese großartige Musik im Universum. Ja, ich bin ein Kerl und ich liebe auch Take That. So.
Das war ein schönes Schlusswort von dir, Dave. Das war's auch schon wieder mit dem Meilensteine Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen an Michelle Habermehl.
Sehr gerne und ich danke auch euch für die schöne Runde.
Danke und Dave Jörg.
Sehr gerne, bis bald.
Ich bin Frank König und hier gibt's zum Schluss noch The Day After Tomorrow, übermorgen, wie man bei uns sagt. Bis dann, tschüss.
Am I looking or sad? So Tell her the day after tomorrow, or is that too late? Moving in circles, decisions chasing round and round. Is life never easy, or do we make it hard?
Ein Album, ein Stück Geschichte. Die S4 1 Meilensteine.